Immer dann, wenn es halt darum geht, dass man sagt, ah, ich habe hier in einem ganz kleinen Unternehmen etwas Einzigartiges, glaube ich, dass Purview immer sehr wichtig ist, weil es dann sogar so weit geht, dass wenn ein Dokument geschützt ist, ich das Dokument auch auf einen USB-Stick laden kann. Also viele Kunden beschäftigen sich damit, ah, wie kann ich denn alle USB-Ports meiner PCs sperren? Sehe ich nicht so. Wenn M365 richtig konfiguriert ist und Purview an der Stelle richtig konfiguriert ist, dann kann ich hergehen und kann auch ein highly confidential Dokument auf einem x-beliebigen USB-Stick laden und den auch gerne in München am Stachus verlieren, weil dieses Dokument dann von keinem außer mir oder vielleicht, wenn es halt in dem jeweiligen Label, in der jeweiligen Policy definiert ist, einem anderen Kollegen von Microsoft gestattet ist, dieses Dokument zu öffnen.
Willkommen zum Also AI Podcast. Entdecken Sie die neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz durch aufschlussreiche Diskussionen mit Branchenexperten. Jede Folge bietet eine neue Perspektive auf AI und befasst sich mit den realen Herausforderungen, Möglichkeiten und Interessen, die Sie als IT-Fachhändler haben oder nach denen Sie von Ihren Kunden gefragt werden könnten. Mit Experten von Also und führenden Anbietern erforschen wir verschiedene Einblicke in die AI.
Allerbeste Grüße zu euch da draußen. Als führender Technologieanbieter sind wir als Also ständig auf der Suche nach neuesten Trends und Innovationen, die die Zukunft der Technologie prägen. In dieser ersten Staffel von AI Insights with Microsoft treffen wir uns mit Experten von Microsoft und Also. In der heutigen Folge tauchen wir in die Welt von KI und Cybersecurity ein. Ich freue mich sehr, unsere heutigen Gäste begrüßen zu dürfen. Alfred Masing, Technical Specialist Security, Privacy, Risk and Compliance at Microsoft. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Und Kevin Leon, Microsoft Security Pre-Sales bei Also. Heute sind wir weltweit zugeschaltet. Ganz spannende Geschichte. Stellt euch bitte kurz vor und erwähnt vielleicht kurz, von wo ihr gerade zugeschaltet seid. Hallo Alfred, schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank. Ich sitze gerade in München im Büro, im Microsoft-Büro. Und freue mich auch, dabei zu sein. Wenn es um dabei sein geht, ich bin seit 14 Jahren bei der Microsoft, habe bei der Microsoft mit Technik, mit Consulting angefangen, bin dann in den Technical Pre-Sales für Modern Work und schlussendlich jetzt im Technical Pre-Sales für Security gelandet und habe da als Spezialgebiet das Thema Data Security unter mir, wo ich dann unsere Kunden unterstütze und auch dafür verantwortlich bin, dass sie das Thema treiben, dass sie das Thema einführen und zusammen auch mit Partnern, wie also, dann weiterkommen und eben ihre Umgebung mit den entsprechenden Tools auch absichern.
Sehr cool. Ich sitze gerade übrigens in Soest. Da sind schon ein paar Kilometer. Schön, dass du da bist, Alfred. Kevin, schön, dass du auch dabei bist. Ich glaube, uns trennen gerade ein paar Kilometer mehr, oder?
Ja, genau. Ausnahmsweise bin ich heute aus Guayaquil in Ecuador zugeschaltet, um den Termin wahrnehmen zu können. Wie Frank schon meinte, ich bin bei der Also zuständig für den Bereich Security im der Microsoft Business Unit für das Presale. Das heißt, ich unterstütze unsere Partner mit ihren Sales Capabilities und auch zum Teil die Technical Capabilities im Bereich Microsoft Security, Kampagnenplanen und so weiter. Ich bin aber nur seit ein paar Monaten bei der Also, das heißt, ich muss noch vieles lernen, aber ich freue mich sehr, mit dem Channel zusammenzuarbeiten. Auch ich habe bei Microsoft gearbeitet vor dieser Rolle, wo ich auch sehr eng mit dem Channel zusammengearbeitet habe.
Jetzt höre ich gerade nichts mehr.
Ich auch nicht.
Kevin ist, glaube ich, gerade ein bisschen raus, aber er hat ja das Wichtigste gesagt. Ne? Also erst einmal, okay, Ecuador ist, glaube ich, eine ganz schön große Distanz. Aber er hat das sehr schön zusammengefasst. Ne? Also es gibt immer noch viel zu lernen. Wir bewegen uns ja in einem Umfeld oder in einem Technologieumfeld, was sich ja stetig verändert. Und ich glaube, da passt KI gerade megamäßig rein. Ne? Also man hört ja im Moment so schrecklich viel über KI. Überall ist KI drin. Alfred, vielleicht an dich, bevor die Leitung nach Ecuador wieder steht, kannst du mir sagen, wie KI im Bereich Cybersecurity Einzug gehalten hat oder immer noch hält?
Also KI ist im Microsoft-Bereich, im Microsoft-Security-Bereich jetzt nicht unbedingt was Neues. Die ganze Verwendung der LLMs, das ist jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren passiert mit dem Aufstreben von ChatGPT. Mhm. Aber vorher hatten wir auch schon einiges an KI im Bereich Managed Learning und so weiter mit in der Security-Plattform drin. Und auf der einen Seite ist es so, dass halt die bösen Jungs, die Threat Actor, wenn man sie mal so nennen mag, auch einiges gelernt haben mit der KI. Und auf der anderen Seite unterstützt es halt auch an der Stelle die Admins im kleinen Bereich und auch im großen Bereich, um da einfach schneller zu sein und auch das System und den Angriff auch besser zu verstehen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein ganz guter Einstieg ist, wenn man sozusagen, also jetzt meiner Meinung nach, ich hab schon einen Podcast über Copilot 365 gemacht und ich benutze Copilot 365 auch selber in der Firma. Das ist wie so ein kleiner Assistent, der irgendwie dabei ist und der einem hilft. Kann ich mir das bei KI und Cybersecurity ähnlich vorstellen?
Es gibt am Ende des Tages auch da mehrere Schichten. Beim Copiloten für Security ist es tatsächlich auch so. Wenn du hergehst und den Copiloten für Security über ein Thread etwas fragst, dann kann er dir auf der einen Seite in einer einfachen Sprache natürlich den jeweiligen Angriff natürlich auch beschreiben. Auf der anderen Seite kannst du aber auch ganz speziell zu deinem Setup Fragen stellen und vielleicht auch Anregungen bekommen, wie du dein Setup eben verbesserst, um am Ende des Tages dann nochmal eine Ecke sicherer zu werden.
Alfred, darf ich da gleich eine Frage stellen, weil das höre ich tatsächlich sehr häufig, wenn ich auch mit Partnern oder auch mit Endkunden zusammenarbeite, ist halt, was ist dann der Unterschied zwischen einem Copilot, Security Copilot und einem ganz normalen KI-Chatbot? Ist irgendwie dieser Security Copilot dann gezielt trainiert, um Security Prompts zu beantworten, oder ist es jetzt die gleiche Lösung?
Er ist gezielt programmiert und gezielt darauf trainiert oder parametrisiert, eben an der Stelle die Fragen des Kunden in Verbindung eben auch mit den Policies, mit den Einstellungen im Tenant zu beantworten. Und was auch eine schöne Nebenwirkung vom Security Copilot ist, dass wenn man hergeht und eben einen gewissen Angriff hat, dass der Security Copilot den auch zusammenfasst und dich gleich darauf hinweist, hey, das und das und das wären Punkte, die du jetzt tun solltest. Und gerade auch aus dem Kontext des Security Copilot dann auch hergehst und sagst, okay, wäre eine gute Idee, also Security Copilot würde dir sagen, es wäre eine gute Idee, dass du den User jetzt entsperrst und dann gibt es halt einen einfachen Knopf, wo du draufklickst und dann wird der User automatisch gesperrt. Also das sind so Themen, die da eben mit dem Security Copilot Einzug erhalten. Das heißt, auf der einen Seite eine schöne Zusammenfassung, auch für einen SOC Level 1 zu verstehende Zusammenfassung und dann daraus hinaus auch da schon die ersten Aktionen abzuleiten, um einfach da Zeit zu gewinnen. Weil am Ende des Tages gibt es nichts Wichtigeres wie in einem externen Angriff wie Zeit.
Vielleicht noch eine interessante Ergänzung dazu, Frank und auch Alfred. Ich habe ja versucht, die letzten Wochen ein paar Simulationen zu machen zu dem ganzen Thema Microsoft Defender for Cloud und so weiter. Was ich aber sehr interessant fand, was ich tatsächlich auch gut finde, also wenn wir jetzt auch über KI und Cybersecurity sprechen, ist halt, wenn ich bestimmte Fragen gestellt habe, jetzt zu einem normalen KI-Chatbot, nicht zu Security Copilot, die vielleicht zu spezifisch waren zu einem bestimmten Threat Actor oder einem bestimmten Angriff-Methode sozusagen, Copilot hat mir gesagt, hey, sowas kann ich dir nicht beantworten. Das ist irgendwie nicht richtig, das sollen wir nicht diskutieren. Und das finde ich auch sehr interessant, dass Microsoft sozusagen diesen Schutzlayer irgendwie hat, dass sobald es merkt, das ist ein Thema, woran man eigentlich nicht in der Regel so mit einem KI-Chatbot besprechen sollte, es dir auch so sagt. Und ich glaube, das ist auch, warum ich das jetzt ich glaube, ich finde es auch voll interessant, dass zum Beispiel ein Security Copilot in diesem anderen Kontext in der Regel ist, einen Angriff zu beschreiben, Aber wenn ich mit einem normalen Chatbot oder mit einem normalen Copilot spreche, sozusagen, sind solche Themen schon beschränkt, was ich ja gut finde, weil nicht jeder sollte sowas fragen können und eine ausführliche Antwort bekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das Thema seht.
Ich finde das mega interessant. Also das habe ich bewusst nie so wahrgenommen. Finde ich aber super spannend, weil das würde jetzt tatsächlich auf meine nächste Karte hindeuten, wo ich so gefragt hätte, Cyberkriminelle, ne, die sind ja da, die waren ja vorher schon immer da, ob sich da die Sachlage durch KI geändert hat. Aber wenn ich jetzt schon sehe, dass das KI, zumindest die von Microsoft, schon mal gewisse Möglichkeiten oder Ideen, die vielleicht Kriminelle haben, schon mal ein bisschen einschränkt, dann finde ich das ja schon mal super spannend. Ich stelle es aber trotzdem. Also die Security hat sich durch KI schon verändert, ist schon erleichtert und es ist die Wege werden kürzer und die Reaktionszeiten auch. Aber Cyberkriminelle sind ja doch auch deutlich aktiver geworden, was das angeht, oder?
Ja, also ich meine, wir reden ja immer von zwei unterschiedlichen Netzen, wenn man so möchte. Also man hat ja das normale Internet, wo wir oder wo halt die Unternehmen auch die Möglichkeit haben, die KIs einzubremsen, wie zum Beispiel der Copilot. Genau das, was der Kollege gesagt hat, ist, dass Microsoft schon hergeht und den Copilot parametrisiert, sodass er verschiedene Antworten eben nicht gibt. Und auch das Thema das Jailbreaken, weil man kann ja dann nochmal rechts rumfragen und nochmal links rumfragen, einfach in der Hoffnung, dass dann doch die Antworten kommen. Da sind die Modelle mittlerweile so schlau, dass auch das mit abgefangen wird. Aber was im Darknet passiert, darüber hat halt die normale Welt, sage ich mal, jetzt keine Hoheit mehr. So, das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass im Darknet da schon sehr viele Möglichkeiten mehr da sind. Und was wir halt sehr viel sehen, ist eben das Thema Phishing bei den Kunden, weil am Ende des Tages, dass ein Threat Actor direkt durch die Firewall reinkommt, sich von außen auf eine x-beliebige Firewall reinhackt und dann über die Firewall reinkommt und so weiter und so fort, das sehen wir eigentlich relativ selten. Was man aber wirklich viel sieht, ist das Thema Phishing. Und da ist die große Herausforderung für den Benutzer, eben diese ganzen Phishing-Themen zu erkennen. Und mittlerweile, also früher hat man das erkannt, naja, dann war der Satzbau im Deutschen halt nicht so optimal. Und dann hat man sich schon gedacht, okay, das klingt schon mal ganz komisch, da klicke ich jetzt nicht auf den Link. Aber mittlerweile ist das halt so präzise und so gut geworden durch die LLMs, dass man da tatsächlich sehr, sehr schlecht einen Unterschied erkennt. Und was man auch immer mehr sieht, ist das Thema QR-Code-Phishing. Das heißt, ich habe von einem Fall gehört, wo man in einer Stadt hergegangen ist und die Ladesäulen mit einem QR-Code überklebt hat. Sodass, wenn die Kunden hergegangen sind und über den QR-Code bezahlen wollten, ja, dann das PayPal-Konto eines anderen damit eingetragen wurde, sodass halt da das Geld dann in die falsche Geldbörse geflossen ist. So, und das ist natürlich was, was durchaus ein sehr, sehr heißes Thema ist aktuell, weil QR-Codes sind in aller Munde, überall, selbst bei uns im Office steht auf jedem Bürotisch quasi ein QR-Code, über den man dann bei uns die IT mit anfragen kann. Und das ist natürlich eine sehr, sehr heiße Sache, weil in dem Augenblick, wenn natürlich solche QR-Codes ausgetauscht werden, dann hast du vermeintlich innerhalb eines Unternehmens, innerhalb eines vermeintlich sicheren Netzwerks auf einmal Schädlinge stehen, wollen wir es mal so nennen. Und das ist halt einfach der Grund, warum wir von Haus aus hergehen und empfehlen Zero Trust. Das heißt auch, vertraue keinem Netzwerk, nicht mal deinem Netzwerk in deinem im eigenen Haus, weil selbst da ist natürlich, selbst dieses Netzwerk kann kompromittiert sein. So, und das ist quasi der Startpunkt bei der Microsoft Idee von Security, Cybersecurity, dass man den Netzen nicht traut und dass man jede Verbindung, die entsteht, eben nochmal verifiziert.
Zero Trust, finde ich tatsächlich erstmal eine ganz gruselige Herangehensweise, niemandem zu vertrauen. Andersrum, so wie du das erzählst, ist das auch absolut sinnig. Lass uns kurz über die liebsten Opfer von Kriminellen schauen, also die Industrie. Was meint ihr? Seht ihr hier Veränderungen in puncto Attacken? Sind kleine Firmen sicherer als große, weil sie so klein sind, oder eher andersrum? Kevin, vielleicht willst du was sagen?
Schwer zu sagen. Ich meine, ich glaube, zumindest von was ich gesehen habe, langsam sind jetzt auch diese kleinen Unternehmen auch ein Ziel von Cyberattacken. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht nur an Cyberattacken denken, sondern ich meine, es gibt auch diese ganze Geschichte Insider Risk. Und das kann auch ein kleines Unternehmen. Und das sind andere Themen, die man auch definitiv besprechen sollte, auch mit dem Thema jetzt KI, ich glaube, da passiert auch sehr viel unabsichtlich sozusagen, ich habe auch einigen Fällen gehört, wo die sagen, also ja, brauchen wir jetzt extra Schutz, nutzen jetzt ChatGPT, aber das ist sowieso niemanden. Und ich glaube, diese Vorstellung gibt es auch sehr häufig immer noch in KMUs.
Ja, also ich sehe das sehr ähnlich. Am Ende des Tages könnte man sich vorstellen, dass große Unternehmen große IT-Abteilungen, große Security-Abteilungen haben, ist in vielen Fällen der Fall natürlich. Die haben natürlich einen ganz anderen finanziellen Background und können sich natürlich auch mehr Kollegen und Kolleginnen leisten. Allerdings haben sie auch mehr Mitarbeiter, die manchmal auch dadurch auch mehr Angriffsziele. Weil wie vorhin schon gesagt, wir sehen den Angriff direkt in das Netz eher weniger. Wir sehen eher den Angriff über die jeweiligen Personen, in das Netz hinein. Auf der anderen Seite ist das dann gerade auch die Herausforderung für kleine Unternehmen, die vielleicht, ich sage mal, nur vielleicht 1.000 Mitarbeiter haben, dass sie eben vielleicht nur 1, 2, 3 Admins haben, die sich um die gesamte Plattform kümmern müssen. Also von der einen Seite mit der Firewall über die Proxys, über was auch immer an Switchen und in die andere Richtung, in die ganze Software hinein. Und das ist natürlich dann schon ein relativ großer Spagat, den die Kollegen und Kolleginnen da machen müssen. Und damit können die natürlich genauso Opfer werden wie die anderen. Und bei denen ist es halt mal auch schneller passiert, vielleicht sage ich jetzt einfach mal, weil da vielleicht so ein Verschlüsselungstrojaner halt dann doch mal durchkommt.
Danke. Ich habe tatsächlich jetzt eine komische Frage. Besonders, wenn ich mir das heutige Thema nochmal durch meinen Kopf sickern lasse. Wenn wir über AI-Tools oder KI-Tools für Cybersecurity sprechen, wie sicher ist das denn in dem Bereich Security? Also, ja, ich weiß nicht, nur so von der Idee her. Theoretisch könnte ich ja jetzt als Großindustrieller sagen, ach, was brauche ich denn hier noch, IT-Fachleute? Ich habe ja jetzt hier meine KI-Tools, die regeln das alles für mich. Weiß ich, habt ihr da eine Meinung zu, wie sicher AI oder KI-Tools sind?
Also ich mein, Copilot heißt ja nicht umsonst Copilot. Weil wenn er alles automatisch und selber machen würde und wir dann keine Fachleute mehr bräuchten, dann hieß das Ding ja auch Pilot und nicht Copilot.
Also sehr gut.
So interpretiere ich den Namen.
Also ja, absolut.
Und das ist genauso, sehr gut. Genauso im M365-Bereich. Also natürlich ist das, was innerhalb dieser ganzen AI- und Copilot-Story bei der Microsoft passiert, mindblowing, um es mal einfach zu sagen. Auch die Meeting-Aufzeichnung, also von der Meeting-Aufzeichnung über Zusammenfassung, über die Agents, was man kreieren kann und. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich eine Zusammenfassung bekomme von einem Meeting und ich war in einem Meeting drin, dann wäre es natürlich sinnvoll, die mal durchzulesen und zu schauen, ob die KI da nichts dazu erfunden hat. Weil sowas kommt leider vor. Wir tun unser Möglichstes, um das zu verhindern, indem auch der Copilot eben entsprechende Rahmenbedingungen bekommt. Es ist halt immer noch ein Copilot. Und so ist es auch im Security-Bereich. Die Zusammenfassungen, die da passieren, die sind sehr, sehr gut. Also nicht falsch verstehen. Ich möchte da definitiv die Qualität nicht schlecht reden. Aber wenn es dann dazu kommt, dass ein zum Beispiel Serverbetriebssystem von betroffen ist, dann ist halt die Frage, macht es Sinn, das Serverbetriebssystem abzuschalten, weil da ein Threat Actor sich eingenistet hat. Da ist es so, dass Copilot das eben nicht tut. Also wir haben im gesamten System eben ein anderer Teil von KI, heißt bei uns Automatic Attack Disruption. Automatic Tech Disruption ist dafür da, dass wenn man zu einem gewissen Confidence Level, entschuldigt das englische Wort,
raus damit,
erkennt, dass da wirklich ein Angriff stattgefunden hat oder stattfindet, dass man diese Attacke dann einfach stoppt. So, findet diese Attacke aber auf einem Server statt, wird sie erstmal nicht gestoppt. Die wird ganz oben aufgehängt und dem Security Admin ganz groß gezeigt. Aber das kann ja sein, dass wenn dieser eine Server gestoppt wird oder abgestellt wird oder isoliert wird, dass dann die Produktion steht. Und da wissen wir alle, das macht keinen Spaß. So, deswegen gibt es da unterschiedliche, will ich mal sagen, Level in Interaktion einer KI. Und ein Level in der Interaktion ist bei der Automatic Attack Disruption, dass man hergeht und sagt, naja, wenn es auf einem Client passiert, dann würde man den Client isolieren. Wenn man feststellt, okay, das passiert auf dem Client mit einem gewissen Benutzer, dann wird der Benutzer auch noch gesperrt. Aber das ist ein Benutzer. Das kann natürlich auch ein Admin sein, der gesperrt wird. Aber dieser eine Admin hat halt auf das Gesamtsystem erstmal keine Auswirkung. Oder wenig Auswirkung. Sollte zumindest so sein. Man sollte in der Regel mehrere Admins auch haben. Und das ist dieser, es ist so ein Balance-Level, den wir damit eingebaut haben, wo man dann halt hergeht und sagt, okay, was macht Sinn? Was kann man schnell stoppen? Wie kann man dem Security-Team Zeit verschaffen? Und auf der anderen Seite, wo sollte die KI oder wo sollte an der Stelle nichts getan werden erst einmal, sondern nur ein Alarm gezeigt werden, um sicherzustellen, dass auch der Kunde jetzt erst einmal nicht komplett in die Knie geht, sondern erst einmal auch weiterarbeiten kann. Das ist der Level, an dem wir, an dem geschraubt wird. Und übrigens, Automatic Attack Disruption heißt nicht umsonst Automatik, da kann der Kunde erstmal gar nichts tun, sondern das sind Sachen, wenn wir die zu 99,x% erkennen, dann passiert da was. Punkt. Wenn der Kunde unsere Plattform an der Stelle verwendet.
Ich fand die Erklärung von Alfred mega. Wie ich das auch zumindest sehe, auch was ich bisher gemacht habe mit KI im Bereich Security, ist es, oder gehen wir nochmal zu dem Beispiel von einem Meeting-Aufzeichnung. Vielleicht wird im Meeting einen Scherz gemacht, was die KI jetzt nicht unbedingt so gut versteht, weil die KI hat halt keinen Kontext von der menschlichen Beziehungen zwischen den Teilnehmern, ja. Und ich habe das Gefühl, zumindest was ich gesehen habe, die Empfehlungen, die man ja auch von der KI bekommt im Bereich Security, sind ja sehr gut. Aber manchmal kann ja auch passieren, aus dem Business-Kontext, irgendwas Komisches, also irgendwelche Alert wird getriggert und die KI versteht halt den Kontext nicht, ob jetzt irgendwelchem Chef irgendwohin gereist, deswegen gibt es jetzt auch einen komischen Login oder so eine Situation. Und ich glaube, das ist so auch ein gutes Beispiel, wo man sagt, ja, wie Alfred das meinte, es ist ein sehr guter Copilot. Der kann dir sagen, hey, hier, irgendwas Komisches passiert. Aber diese, du brauchst ja immer noch eine Person dahinter, die sagt, naja, ja, stimmt, das sollte eigentlich ein Alert sein, aber ich weiß ja Bescheid, das weiß ich nicht. Diese Woche gibt es ja ein Meeting in eine andere Stadt. Deswegen, dieses Alert ist jetzt nicht so relevant. Und also das war auch so eine Frage, wie gut oder wie sicher ist halt dann diese KI? Ich kann nur zustimmen mit Alfred. Es ist immer noch ein Co-Pilot und das finde ich ja mega cool, weil am Ende die Menschen, und das habe ich auch bei dem letzten Podcast auch gesagt, die Menschen können sich halt auf das Wesentliche konzentrieren und jetzt nicht auf diese Spam vom Alarms sozusagen.
Ganz wunderbar. Tatsächlich fühle ich mich gerade extrem abgeholt von euch beiden. Ein Thema habe ich irgendwie nur so auf der Brust oder theoretisch, wo ich denken würde, dass das könnte wichtig werden. Wie wird sich die Einführung dieser neuen EU-Rechtsvorschriften, also wie DORA oder NIS2, eurer Meinung nach auf Unternehmen auswirken? Welche Schritte sollten die am besten machen, da um sich darauf vorzubereiten? Oder habt ihr vielleicht sogar Tipps, auf was man da achten sollte? Alfred, möchtest du vielleicht anfangen?
Wenn ich wieder anfangen darf.
Gerne.
Also in M365 gibt es sogenannte, oder in der Purview-Umgebung, das ist quasi die Compliance-Umgebung von M365, gibt es ein Tool, das nennt sich Compliance Manager. Der Compliance Manager bietet über 300 Assessments, und da gehört DORA, NIS, da gehören diverse amerikanische und also die wichtigsten 300 oder 300 plus Assessments sind da drin. Und die Kunden können sich diese Assessments quasi in den Tenant laden und bekommen darüber zum einen einen Wert, eine Zahl, wie weit sie denn, mit zu wie viel Prozent sie denn jetzt den Tenant schon so weit haben, dass der einer DORA, einer NIS und so weiter entspricht. Auf der anderen Seite bekommen die Kunden da auch dann eine Empfehlung. Und der dritte Vorteil dieses Compliance Manager könnte sein, dass man relativ einfach einen Report rauslässt und auch die Risiken sieht, die da noch da sind. Und was wir halt relativ viel sehen, ist neben dem Compliance Manager, der in Purview verfügbar ist, ist, dass mit DORA und NIS auch Anforderungen in Richtung Dokumentenmanagement, nenne ich das jetzt einfach mal ganz grob, kommen, indem man hergeht und sagt, naja, Dokumenten müssen auch geschützt werden, vor allem eben auch, sage ich, sensible Dokumenten des Unternehmens, also weil die sind meistens ja eher, also gerade in den kleineren Unternehmen sind so Dokumente oder sind so File-Shares eher flach aufgestellt, sodass halt relativ viele Personen auf viele Dokumente zugreifen können. Und da sind wir dann auch wieder bei AI und bei externen AI-Modellen. Alles, was in M365 passiert, im Copilot passieren würde, würde jetzt aus meiner Sicht keine große Auswirkung haben, außer dass halt vielleicht ja, die falschen Personen auf falsche Dokumente stoßen oder auf geheime Dokumente stoßen. Aber in dem Moment, wenn ich natürlich eine Bauzeichnung, die Dokumentation von einem externen GPT-Modell oder von einem externen LLM-Modell zusammenfassen lasse, von einem Consumer-Modell zusammenfassen lasse, dann übergebe ich quasi das Wissen in dieses Modell hinein. Und auf einmal kann in der nächsten oder übernächsten Generation dieses Modells vielleicht ein Kunde auf die Dokumentation zugreifen, obwohl die nie dafür gedacht war. Ja? Und das sind so Themen, die wir dann eben mit Purview auch einschränken können und mit Purview auch abfangen können. Nennt sich dann Data Loss Prevention. Und diese Data Loss Prevention, die geht so weit, dass sie eben auch den Verlust von Daten in Richtung externer Modelle, in Richtung externer LLM-Modelle auch unterbinden kann.
Das haben wir auch ja besprochen. Ich persönlich finde Purview, vor allem alle die Lösungen, die man da drin hat, so eine coole Lösung von Microsoft, muss ich auch sagen. Aber ich höre immer noch sehr häufig, ja, aber weißt du, wofür brauchen wir Purview? Das ist viel zu komplex. Wir sind ein KMU, wir brauchen sowas gar nicht. Aber du hast ja ein paar Argumente erwähnt, warum du glaubst, jeder tatsächlich Purview braucht. Letztes Mal, dass wir gesprochen haben. Und ich würde mich freuen, wenn du sie nochmal so ein bisschen erwähnen könntest. Du hast ja auch einige erwähnt, aber nochmal, wenn ein KMU sagt, na, ich brauche Purview gar nicht, das ist zu komplex, das ist nichts für mich. Was würdest du so zu diesem KMU sagen, die glauben, Purview ist nur eine Enterprise-Lösung?
Also ich glaube, Purview ist bei jedem Kunden, der auch an das Enterprise liefert. Und da haben wir in Deutschland sehr viele kleine Kunden, die sehr spezifisches Wissen haben und auch weltweit liefern. Ja? Und immer immer dann, wenn es halt darum geht, dass man sagt, ah, ich habe hier etwas Einzigartiges, in einem ganz kleinen Unternehmen etwas Einzigartiges, glaube ich, dass Purview immer sehr wichtig ist, weil es dann sogar so weit geht, dass wenn ein Dokument geschützt ist, ich das Dokument auch auf einen USB-Stick laden kann. Also viele Kunden beschäftigen sich damit, ah, wie kann ich denn alle USB-Ports meiner PCs sperren? Sehe ich nicht so. Wenn M365 richtig konfiguriert ist und Purview an der Stelle richtig konfiguriert ist, dann kann ich hergehen und kann auch ein highly confidential Dokument auf einen x-beliebigen USB-Stick laden und den auch gerne in München am Stachus verlieren, weil dieses Dokument dann von keinem außer mir oder vielleicht, wenn es halt in dem jeweiligen Label, in der jeweiligen Policy definiert ist, einem anderen Kollegen von Microsoft gestattet ist, dieses Dokument zu öffnen. Und der nächste Schritt ist, beim Öffnen wird dann wieder Entra mitbemüht. Entra sorgt dann dafür, dass die Konditionen, um das Dokument zu öffnen, auch stimmen. Das heißt, ich stecke das Dokument an irgendeinem x-beliebigen PC an, Bei Microsoft würde dann Entra sagen, ja, erstmal musst du den PC, um ein Confidential-Dokument zu öffnen, musst du diesen PC, an dem du den USB-Stick jetzt stecken hast, in das Microsoft-Netz aufnehmen und die Microsoft-Policies erfüllen lassen. Das heißt, da sieht man auch schon diesen Zero-Trust-Ansatz. Nur wenn alle Elemente innerhalb der Story stimmen, würde man Zugriff auf entsprechende Dokumente bekommen. Oder wenn man etwas Ähnliches eben dann im Applikationsbereich macht, dann würde da natürlich auch Conditional Access zuschlagen und sagen, okay, du möchtest jetzt auf HR-Dokumente, aufs HR-System zugreifen, das kannst du gerne tun, aber dafür muss der PC ongeboardet sein, dafür muss das und das und das und das erfüllt sein, sodass halt da tatsächlich auch ein sehr hoher Level an Sicherheit da ist, dass dieser PC eben nicht gehackt ist, auch da ist.
Sehr cool. Also Purview, habe ich gerade rausgehört, ist eine ziemlich coole Lösung, um geistiges Eigentum zu schützen. Wenn ihr beiden jetzt mal so überlegt, welche Security-Tools, von mir aus auch mit KI, sind so die Dinge, die auf jeden Fall da sein müssten? Oder worauf sollte ein Kunde unbedingt achten, um einen guten Start hinzukriegen? Ich weiß, dass Microsoft schon gute Bordmittel in der Regel dabei hat, aber welche Bereiche, meint ihr, sind wichtig?
Also natürlich als Microsoft, würde ich sagen, die Plattform Microsoft ist ein sehr gutes Tool im Allgemeinen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt speziell auf den Copilot referenzieren muss. Der ist natürlich auch ein sehr gutes Hilfsmittel, um eben Geschwindigkeit zu bringen, um Skalierungen reinzubringen, um auch mitunter Automatisierungen da reinzubringen. Aber am Ende des Tages ist das dann auch, die Automatisierung ist auch wieder das Thema Geschwindigkeit. Ein weiteres schönes Tool, das in der Plattform vorhanden ist, ist das Thema Defender XDR, in das ich alle Plattformteile mit einklinken oder einklinken kann. Das kann natürlich auch der jeweilige Admin entscheiden, ob er dann auch Informationen aus Purview in Defender XDR haben möchte. Aber dann bekomme ich den Angriff einfach auf dem Tablett geliefert. Das heißt, kommt einer eben, wie ist denn der Angreifer reingekommen, sieht man dann. Welche PCs sind betroffen? Man kann sogar den Ablauf sich anschauen, wann was passiert ist und wie das zusammenhängt. Und das halt nach der Erkennung, dass da irgendwas passiert ist, bis hin zu eben der Automatic Attack Disruption, sodass ich sage, aus meiner Sicht ist natürlich die Microsoft-Plattform, die Microsoft-Security-Plattform eigentlich das Tool mit vielen Funktionen, die da drinnen laufen, und es gibt aus meiner Sicht gar kein einzelnes Tool, das ich jetzt hervorheben würde, weil beim Intellectual Property oder bei der Intellectual Property haben wir dann Purview, was wichtig ist. Im Bereich der Accounts ist dann auf einmal Entra mit Conditional Access und mit allem, was da noch mit dazukommt, wichtig. Die ganze Defender-Phalanx, wenn man es so möchte, auf PC, auf Server, für AD und was auch immer, für die Cloud, für Apps, das kommt halt, das spielt halt alles zusammen. Und am Ende des Tages ist der Defender XDR für mich einer der Elemente, der relativ einfach und schnell auch dann den Angriff zeigt, auf der einen Seite, und auch dafür sorgen kann, dass der Angriff erstmal auch mitunter gestoppt wird.
Danke. Ja, ich hatte tatsächlich die gleiche Herausforderung, um die Frage zu beantworten wie Alfred. Also was sollte man da gezielt hervorheben? Aber ich sehe es genauso. Am Ende, es geht darum, überall, also ich meine, ja, bei Defender XDR, man hat sozusagen alle diese Lösungen und alles zu schützen oder so viel wie möglich zu schützen. Es ist echt schwer, etwas zu hervorheben. Ich habe zuerst gedacht, ja, vielleicht Microsoft Defender for Cloud Apps, um die Sessions bei bestimmten KI-Tools irgendwie zu schützen, dass keine Geheimdokumente hochgeladen werden, aber dann denkt man auch nochmal, vielleicht doch Purview ist irgendwie wichtiger, oder wenn wir nochmal an Phishing denken, wie Alfred vorher meinte, dass derzeit mit KI sind diese Phishing-Attacken irgendwie vielleicht ein bisschen effizienter geworden oder ja, leider besser geworden, dann Microsoft Defender for Office und die Phishing-Simulation, es ist schwer, da irgendwas Genaues zu wählen, deswegen, ich stimme da auch nochmal mit Alpha zu 100% zu. Die Microsoft-Plattform oder das Microsoft-Ökosystem im Bereich Security ist einfach richtig, richtig gut.
Sehr schön. Wenn ich mir so überlege, wie rasant sich KI im Moment entwickelt, wie Cyberkriminelle immer neue Wege suchen, um uns als Kunden anzugreifen, wie die Security-Produkte tatsächlich immer intelligenter werden, um diese Angriffe zu verhindern, könnt ihr, wenn möglich, sagen, auf welche Security-Trends man in Software, auf was man da achten sollte?
Ja, aus meiner Sicht ist das Thema Plattform halt tatsächlich einer der großen Schlagpunkte. Also wenn man sich jetzt auch anschaut, was unsere Konkurrenten tun, die kaufen sich gegenseitig auf, schließen sich zusammen, wie man auch das eben dann nennen möchte, um eben einfach auch einen ähnlichen Fußabdruck, wie Microsoft den hinbekommt, heute schon hinbekommt, hinzubekommen. Weil am Ende des Tages ist es nicht mehr die Firewall, die ausschlaggebend ist. Da sieht man schon auch einiges. Aber am Ende des Tages sehe ich an der Firewall nicht, ob dieser Zugriff auf den PC jetzt ein legitimer ist oder ob das ein Hacker ist. Aber auf dem PC sehe ich das. So, wenn ich jetzt aber quasi in der Plattform sehe, was passiert, dann habe ich einfach da einen wesentlich größeren Mehrwert, wie wenn ich jetzt Tools habe, unsere Konkurrenten, das muss man gar nicht, möchte ich gar nicht abstreiten, dass es Konkurrenten gibt, die an der einen oder anderen Stelle einfach auch nochmal auch Alleinstellungsmerkmale haben. Aber dann brauche ich halt einen Admin, der sich mit dem Tool A auskennt, mit dem Tool B auskennt, mit dem Tool C auskennt. Und wir haben schon Unternehmen gesehen, natürlich bei den größeren, ich komme aus dem Enterprise-Segment, wo man auf einmal 30, 40 so Security-Tools am Laufen hat. Glücklicherweise nicht auf einem PC, aber auf unterschiedlichen PCs. Aber damit ich die effizient betreibe, muss ich die ja auch irgendwo zusammenfassen können. Und durch den Wust an Logs, an Informationen, die da rauskommen, auch noch durchblicken können. Und das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, dass man dann sagt, okay, ich habe Tool A, Tool B, Tool C, Tool Y. Erstens, wie kriege ich die zusammen? Was kostet mich das? Und zweitens, wo finde ich denn diese Personen, die sich hinsetzen können und über alle Tools hinweg eben einen so guten Blick entwickeln, um eben dann das Ganze herauszufinden? Oder um dann den Angriff auch zu sehen. Und da ist, glaube ich, unsere Plattform und die ganzen AI-Mechanismen, die ganzen Machine Learning-Mechanismen, die weiter trainiert werden. Das ist ja nicht, also Security ist kein 100-Meter-Lauf. Ja? Security ist ein Marathon. Und der immer wieder, wenn er zu Ende ist, startet er schon wieder vom Neuen. Weil, so wie du gesagt hast, die ganzen bösen Jungs, die sind auch nicht. In Bayern würde man sagen, auf der Brennsuppe hinterhergeschwommen, weil halt dann ist auch eine stetige Weiterentwicklung. Und wir haben ein sehr, sehr, sehr großes Team, das sich nur um Security kümmert. Und das sieht man auch in den Anpassungen, die wir intern vornehmen, wo Security einer der großen Pfeiler ist, den wir für unsere Kunden bereitstellen, heute schon bereitstellen und in Zukunft bereitstellen werden, um einfach da die Plattform, die M365-Plattform, Azure, Dynamics und eben alles abzusichern. Bis hin zu, wenn Kunden bei uns im Azure Serversysteme betreiben, hier auch nochmal die Sicherheit gewährleisten. Und wie gesagt, am Ende des Tages ist es halt einfach dieses Katz-und-Maus-Spiel, das da stattfindet, immer wenn ein böser Junge irgendein Loch bei uns gefunden hat, ob in der Cloud oder auf einem Betriebssystem, schauen wir halt gleichzeitig schon im Hintergrund, okay, wie können wir das schließen und mit welchen Mechanismen können wir das schließen? Und da wird dann halt auch, wenn wir sicher erkennen können, dass so ein Angriff stattfindet, dann wird halt da einfach auch die Attack Disruption einschreiten und das Ganze verhindern.
Fantastisch. Jetzt würde ich tatsächlich sagen, ich hätte gerne noch ein paar Fragen, aber wenn ich auf die Uhr gucke, Zeit fliegt geradezu, wenn man Spaß hat. Wir haben eine ganze Menge besprochen heute. Wir haben, ich glaube, einen großen Rahmen gespannt, wie KI und Cybersecurity gut zusammenarbeiten können, wo die Gefahren sind, worauf man achten sollte. Wenn ihr beide mir noch mal in kurzen Bullet Points so die wichtigsten Dinge zusammenfassen könntet, nur so, worauf, also was ist wichtig, was sollte jetzt hängen bleiben nach diesem Podcast? Da wäre ich euch sehr dankbar. Alfred, möchtest du anfangen?
Ja, sehr gerne. Also für mich ist das Thema Plattform ist eigentlich aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. Weil ich kann mir nicht nur einen Teil der Plattform anschauen, ich kann mir nicht nur die Endpoint Detection anschauen, also Virenscanner und Firewall und so weiter, weil das ist halt nur ein Aspekt des Ganzen, sondern ich muss natürlich von der Identität bis hinter zur Anwendung, bis hinter zum Dokument oder zu Datenbanken oder wo auch immer, muss ich das alles im Blick haben. Und deswegen ist das Thema Plattform für mich einer der größten Punkte, wo wir auch unsere Partner sehen, wo wir auch die Microsoft-Partner sehen, die unsere Kunden dann betreuen. Da gibt es nämlich auch einige davon, die eben auch Services für die Kunden anbieten, sodass der Kunde vielleicht jetzt nicht der Mega-SOC-Experte sein muss, aber über das SOC eines Partners dann eben diese ganzen Sicherheitstools bedienen lässt.
Danke. Kevin?
Ja, von meiner Seite, ich bin einfach ein sehr großer Fan von KI und Copilot. Ich finde es immer noch schade, dass es viele Unternehmen gibt, die ein bisschen Angst davor haben. Ja, wie sollen wir es nutzen? Das kann ja gefährlich sein. Wir sind noch nicht ready. Wie gesagt, ich bin da optimistisch und ich glaube, das ist eher eine sehr, sehr tolle Gelegenheit, die Sachen besser zu machen im Sinne Data Protection, im Sinne auch, was Alfred meinte, starten mit Pool View oder mit Data Loss Prevention, mit Labels für Dokumenten, was ich glaube, es tut sowieso das Unternehmen gut, dass sie es vorher nicht gemacht haben, weil es kein KI gab. Ja, es ist auch nicht richtig, aber derzeit gibt es die Möglichkeit, diese wunderbaren Tools zu nutzen. Ich glaube nicht, dass Unternehmen davor Angst haben sollen, sondern sie sollen es tatsächlich nutzen. Aber dafür müssen sie ja auch diese Themen ein bisschen verbessern. Und ich sehe es eher als eine Gelegenheit. Vielleicht nochmal das Thema Phishing. Wir hören Phishing seit so langer Zeit. Und wir wissen, es gibt immer noch Menschen, die da noch nicht 100% fit sind oder noch keine richtigen Phishing-Trainings hatten. Es ist nochmal die Gelegenheit, das zu machen. Und ja, also einfach am Ende, was ich damit sagen möchte, ist halt, ich sehe die positive Seite davon. Ich sehe hier sehr viele Möglichkeiten mit KI. Aber ich glaube, ja, es gibt auch diese Möglichkeit, Sachen ein bisschen besser zu machen, um 100% fit zu sein für dieses KI-Zeitalter im Bereich Data Security, im Bereich Cyber Security.
Vielen lieben, lieben Dank. Für mich war es mal wieder eine hervorragende Zeit mit Dingen, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Dinge, die ich heute auch zum ersten Mal gehört habe. Ich finde toll, wie ihr beiden die Möglichkeiten von KI seht. Die Punkte, wo man flexibler, wo man schneller, wo man agiler wird. Allerbesten Dank an meine heutigen Gäste, Alfred Masing von Microsoft und Kevin Leon von der Also Deutschland, für eure Sicht auf Cybersecurity mit KI. Habt euch wohl, habt eine gute Zeit.
Schöne Grüße, ciao.
Also AI Podcast. Hat diese Folge Sie zu neuen Ideen und Perspektiven inspiriert? Egal, ob Sie ein IT-Fachhändler oder einfach nur neugierig sind, der Austausch geht weiter. Teilen Sie Ihre Gedanken und stellen Sie Ihre Fragen. Für mehr Quellen, Links und Produktdetails, die wir in dieser Folge genannt haben, werfen Sie einen Blick in die Shownotes und besuchen Sie unsere Internetseite.